Herzlich willkommen zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Tesla gibt alles. NIO ET5 startet. Tesla Einparkhilfe. Kia EV9 Weltpremiere. Fisker Ocean startet Konfigurator. Digitaler Mangelmelder. Nachlese Stromtarife. R-Königschau mit einem echten Kracher. Und Neues von Next Move mit besonders kreativen Fans und neuen Autos für die Flotte. Tesla gibt alles. Seit Monaten sprechen wir hier von einer bevorstehenden Zweiteilung des Marktes. Auf der einen Seite steht Tesla. Dort ist man bei fast allen Modellvarianten kurzfristig lieferfähig, aber nicht nur das, die Lager scheinen noch so gut gefüllt zu sein, offenbar zu gut. Die Preissenkung im Januar und die Rabatte der Quartalsrallye der letzten Tage und Wochen führten bei einigen Modellen zu Preisnachlässen von insgesamt über 20%. Alles muss raus, war letzte Woche unser Titelthema. Tesla setzt voll auf die Rabattkarte und zelebriert mal wieder eine Quartalsrallye. Nutzer berichten in den sozialen Medien, dass es möglich ist, ein Auto innerhalb von 26 Stunden nach dem Klick auf den Bestellbutton Freihaus geliefert zu bekommen. Die Lieferoption zieht Tesla vor allem bei kurzfristigen Käufen in den letzten Tagen vom Quartalsende, weil die Zeit für eine Zulassung und Abholung zu knapp ist. Denn für die Tesla-Quartalszahlen zählen Auslieferungen und nicht Zulassungen. Die Autos müssen also zwingend an den Kunden übergeben werden. Als Kunde lohnt sich hier auf alle Fälle ein Anruf bei der Versicherung, ob mit Zuteilung einer EVB bereits ein vorläufiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht, wenn noch keine Zulassung erfolgte. Auch neu in der letzten Woche, Rabatte von über 3000 Euro auf die Long-Range-Allrad-Variante des Model Y. Zuvor gab es dort nur selten Rabatt. Nach Abzug des Umweltbonus landet man hier bei ca. 48.000 Euro. Dieses Preisniveau wird vor allem gewerbliche Karussellfahrer beim Weiterverkauf ihrer Gebrauchtwagen in Bedrängnis bringen. Wer den Begriff Karussellfahrer nicht kennt, gemeint sind Kunden, die im vergangenen Jahr nochmal in großen Stückzahlen dieses Modell gekauft hatten, mit dem Ziel, die Autos nach 6 Monaten mit Gewinn als Gebrauchte wieder zu verkaufen. Allein im Dezember wurden in Deutschland 7.000 Model Y mit Allradantrieb zugelassen. Und seit dieser Woche werden allein in Grünheide 5.000 Model Y pro Woche gebaut. Also die Hälfte von dem, was nach Abschluss des Ramp-up möglich sein soll. Tesla ist seiner eigenen Planung voraus und könnte mutmaßlich bereits im dritten Quartal die 10.000 Autos in Grünheide pro Woche knacken. Der Druck, diese Autos vom Hof zu bekommen, steigt also weiter. Wir sind gespannt, wie Tesla den Vertrieb im zweiten Quartal gestaltet. Geht man entweder im April erneut an die Listenpreise oder fährt man im Juni die nächste Rabattrunde? Auch kleine Goodies sollen aktuell den Vertrieb beleben und eine termingerechte Abholung zum 31. März unterstützen. Es winken bis zu 5.000 Freikilometer für das Aufladen am Supercharger. Zurück zur Zweiteilung des Marktes. Wir erleben also gerade ein Rabattfeuerwerk bei Tesla, mutmaßlich verbunden mit einer hohen Zahl an Verkäufen. Und was macht der Wettbewerb? Nichts. Den Kopf in den Sand und hoffen, dass der Tesla-Sturm vorüberzieht. Oder wie das Kaninchen vor der Schlange? Wer sich bewegt, verliert. Kann das aus eurer Sicht funktionieren? Eher weniger, würde ich sagen. Zwar hatten wir auch letzte Woche gesagt, dass nicht jeder Tesla fahren will. Und viele etablierte Hersteller können aktuell noch die vollen Auftragsbücher abarbeiten und versuchen, den vermutlich deutlich gesunkenen Auftragseingang auszusitzen, hoffen auf eine Belebung der Nachfrage und setzen auf die Stärke der eigenen Marke bzw. Produkte. In wenigen Tagen kommen dann die Zulassungszahlen für den Monat März, dann wissen wir mehr. Wir haben Tesla einen Marktanteil von 30-40% bei E-Autos in Deutschland in Aussicht gestellt und dass das Model Y zum allerersten Mal den VW Golf als zulassungsstärkstes Auto in Deutschland in einem Monat überholen wird. Ob es wirklich so kommt und ob sich unser Marktgefühl auch in den Zahlen widerspiegelt? Also ich bin verdammt neugierig und wenn es euch auch so geht, dann abonniert den Kanal. Wir werden natürlich über die Gewinner und Verlierer des Monats März berichten. Tesla ist hier natürlich ein guter Gradmesser und Frühindikator für die Nachfrage bei Elektroautos. Der aktuelle Stimmungseinbruch und Nachfragerückgang ist stärker, als wir erwartet hatten. Zum einen waren Mitnahme- und vorgezogene Effekte sowie die Goldgräberstimmung der Karussellfahrer in 2022 doch größer als von uns erwartet. Und zum anderen scheint die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage der größere Stimmungsdämpfer als das tatsächliche Marktgeschehen. Wir spüren das seit Januar sehr stark im Verkauf von Gebrauchtwagen wobei hier kurioserweise in dieser Woche bereits eine deutliche Belebung einsetzte. 4 verkaufte Autos in einer Woche hatte ich lange nicht. Verhaltene Reaktionen gibt es aber auch bei einigen Herstellern. Der beste Rabatt ist natürlich der, der im optimalen Falle nichts kostet, also ein Comeback der Umweltbonusgarantie. Die nächsten Stichtage zur Absenkung der Prämien sind ja der 31. August. Das ist der letzte Tag, an dem gewerbliche Antragsteller überhaupt noch den Umweltbonus bekommen oder beantragen können. Und der 31. Dezember für Privatkunden. Hier sinkt die Förderschwelle auf 45.000 Euro Netto-Basispreis und es gibt dann nur noch 3.000 Euro staatlichen Zuschuss. So hat Renault seine Umweltbonusgarantie aus dem März in den April verlängert. Die Aktion wurde zudem ausgeweitet auf alle E-Tech-Modelle für Bestellungen im April bei Wunschlieferdatum bis August. Und eigentlich müsste man sogar von einer Dreiteilung des Marktes sprechen, denn es sind ja auch noch diejenigen Hersteller, die zwar mit großem Selbstbewusstsein, aber ohne Bestandskunden und ohne volle Auftragsbücher genau in dieser schweren Zeit Marktanteile erobern wollen und müssen. Nicht so gut läuft es zum Beispiel bei Lucid Motors. Eine Marke, die eigentlich auf Wachstumskurs ist, entlässt 1300 Mitarbeiter, das sind 18% der Belegschaft. Deutlich spannender wird es auf dem deutschen Markt für Marken wie BYD, NIO oder auch den Ora Funky Cat. Wenn ich in den letzten Wochen mit Branchenkennern über diese Autos gesprochen habe und meine Bedenken zum Ausdruck gebracht habe, dass bei diesen Preisen nennenswerte Stückzahlen in Deutschland zu verkaufen schwer wird, kam als Antwort häufig der Satz, ja, das kann gut sein, aber sagen Sie das mal den Chinesen. Und das ist direkt die Überleitung zum nächsten Thema. NIO ET5 startet. Heute am Freitag liefert NIO die ersten Fahrzeuge seiner Limousine ET5 an deutsche Kunden aus. Der Einstiegspreis liegt ohne Batterie bei 47.500 Euro. Wer als Kunde die NIO-Wechselstation nutzen möchte, muss die Batterie mieten. Wer sie kauft, zahlt für den 75er Akku 12.000 Euro Aufschlag. Inzwischen sind die Varianten Kauf und Miete auch einzeln beim BAFA gelistet. Das heißt, bei Kauf gibt es einen entsprechenden geringeren staatlichen Umweltbonus von 3.000 statt 4.500 Euro. Spannenderweise, ganz China untypisch, legt man zum Marktstart direkt eine kleine Rabattaktion hin. NIO spricht von einer First Mover Aktion. Auch wenn First Mover allgemein gebräuchlich ist, hätte man in Bezug auf ein Elektroauto vielleicht eine andere Bezeichnung wählen sollen. VW hat den Begriff ja im Zuge der Markteinführung des ID.3 die Zuordnung für leidensfähige Kunden der ersten Stunde verpasst. Als ID.3 First Mover musste man damals schriftlich zustimmen, sein Auto mit unfertiger Software entgegenzunehmen, verbunden mit dem Hinweis, dass Fehlermeldungen nicht immer auch tatsächliche Fehler sind, sondern die Anzeige der Fehlermeldung der eigentliche Fehler ist. Beim NIO ET5 gibt es für die First Mover ein limitiertes Angebot mit 1.800 Euro Preisvorteil auf die ersten Bestellungen des ET5 durch 2 Gratisoptionen, zum Beispiel die Anhängerkupplung. Wie lange das limitierte Angebot gilt, ging aus der Pressemeldung nicht hervor. Unabhängig von den guten Fahreigenschaften und der hohen Serienausstattung der NIO-Fahrzeuge, das große Schwestermodell ET7 hatte ja kürzlich das goldene Lenkrad gewonnen, drängt sich natürlich der Preisvergleich zum Wettbewerb auf. Um die gleiche WLTP-Reichweite wie beim Model 3 mit Allradantrieb zu erhalten, muss ich beim ET5 zum großen Akku mit 100 Kilowattstunden greifen. Wenn ich den Hersteller Umweltbonus abziehe, Bereitstellung drauf und die 1.800 Euro First Mover Goodies weg, lande ich bei ca. 66.000 Euro. Schaue ich bei Tesla ins Rabattregal, lande ich unter 50.000 Euro. Die eigenwillige Heckklappe des Model 3 ist für viele potenzielle Käufer ein K.O.-Kriterium. Hier kann der ET5 punkten. Und wer derzeit noch auf einen Kombi wartet, in einigen Monaten soll auch eine Shooting Brake Version des ET5 nach Europa kommen. In China soll er bereits ab Juli ausgeliefert werden. Tesla Einparkhilfe. Im Oktober letzten Jahres beschloss Tesla abrupt, keine Ultraschallsensoren mehr in die Fahrzeuge Model 3 und Y einzubauen. Damit gab es abseits von der Heckkamera keine Einparkhilfe mehr. Wir hatten vermutet, dass dies vorrangig dem Chipmangel geschuldet war. Außerdem spart Tesla Schätzungen zufolge damit 114 Dollar pro Auto. Klingt nicht viel, aber bei 1 Million Autos im Jahr sind das 114 Millionen Dollar. Tesla kündigte damals an, dass man auf ein vollständig visuelles Einparksystem umsteigen wolle, das die zahlreichen Kameras rund um das Fahrzeug nutzt, um Entfernungen abzuschätzen und Parkassistenzfunktionen bereitzustellen, ohne die zusätzliche Komplexität von Ultraschallsensoren. Vision Only sollte also besser funktionieren als andere Systeme. Ein halbes Jahr nach Abschaffung der Ultraschallsensoren kommt nun das erste Software-Update, dass die Einparkhilfe auf Basis der Kamera zurückbringt. In den sozialen Medien gibt es nun immer mehr Videos, die zeigen, wie Fahrer die neuen Funktionen in ihren Garagen und Einfahrten ausprobieren, mal besser und mal schlechter. In einigen Situationen scheint die Funktion recht gut zu funktionieren. Sie zeigt ähnliche Grafiken wie die Fahrzeuge mit Sensoren, hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass sie Objekte rund um das Fahrzeug erkennt und nicht nur vor oder hinter dem Fahrzeug. In anderen Situationen scheint das System noch verbesserungsbedürftig zu sein. Nutzer sprechen von sich abschaltenden Systemen, wenn man nahe an Objekte herankommt, also genau dann, wenn die Funktion eigentlich tatsächlich benötigt wird. Auch berichten Nutzer, dass der Abstand zu großzügig angegeben wird. So wurde zum Beispiel ein Abstand von 70 cm angezeigt, während der tatsächliche Abstand nur noch 10 cm beträgt. Wir haben es also eindeutig mit einem Open-Beta-Versuch zu tun, bei dem die Funktion nicht zu 99% funktioniert, sondern eher im Bereich 50-70%. Um Dellen und Kratzer im Alltag zu vermeiden, braucht es aber eben 100%. Derzeit muss man festhalten, dass sich der Fahrer nicht auf das System verlassen sollte, sondern weitestgehend auf sich selbst gestellt ist. Und das ist aber nichts Ungewöhnliches bei Tesla. Viele softwarebasierte Funktionen sind aktuell schlicht nicht auf dem Stand der Technik und entsprechen nicht dem Niveau des Wettbewerbs. Als Beispiele seien genannt, die Geschwindigkeitsassistenz, gemeint ist also nicht die schlichte Schilderkennung, sondern dass das Auto diese Limits auch ab Schild tatsächlich übernimmt. Traditionell besonders schlecht ist auch die Steuerung der Wischerautomatik über den Regensensor, so wie hier zu sehen. Phantomwischungen im Automatikmodus bei strahlendem Sonnenschein und ohne etwaiges Wischwasser von vorausfahrenden Fahrzeugen auf der Scheibe. Lange Zeit unbrauchbar, jetzt zumindest teilweise nutzbar, je nach Baureihe, die Lichtautomatik. Und wir reden nicht über ein mitlenkendes Matrix-LED-Licht, sondern nur über ein einfaches Auf- und Abblenden durch Assistenten. Updates bei Tesla sind häufig mit Überraschungen für die Kunden verbunden. Manchmal werden Funktionen besser und manchmal schlechter. Zur ausgewogenen Berichterstattung gehört natürlich auch, dass andere Hersteller immer noch mit dem Rollout lange angekündigter Updates zu kämpfen haben oder es nach Einschätzung der Nutzer schlicht aufgegeben haben. Mit Galgenhumor nahm es dieser Besitzer eines VW ID-Fahrzeuges diese Woche im ID-Drivers Club. Allein die Tatsache, dass ein Hersteller seine Over-the-Air-Updates auf Papierflyern ankündigt, lässt nichts Gutes hoffen. Der Rollout von 3.0 lässt in der Breite des Bestandes nun schon über ein Jahr auf sich warten. Und für Tesla-Kunden ohne Parksensoren heißt es trotz Update weiterhin Augen auf beim Einparken. Kia EV9 Weltpremiere. Nachdem Kia in den letzten Wochen bereits erste Bilder gezeigt hatte, war diese Woche Weltpremiere für den neuen EV9. Bereits bekannt waren ja der selbstbewusste äußere Auftritt und Details zum variablen Sitzkonzept. Es ist mit Abstand das größte Fahrzeug auf der 800 Volt Konzernplattform eGMP. Angeboten werden drei Antriebsvarianten, wobei nicht in allen Märkten die volle Breite verfügbar sein wird. Ein kleiner Akku kommt mit 76,1 Kilowattstunden und 160 kW Leistung auf der Hinterachse für eine Beschleunigung von 8,2 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Der große Akku bietet 99,8 Kilowattstunden. Als Heckantrieb ist er mit 150 kW etwas schwächer ausgelegt und benötigt 9,4 Sekunden für den Sprint auf 100. Diese Variante bietet dafür die maximale Reichweite von 541 km. Der Allradantrieb bietet dann 283 kW und geht in 6 Sekunden auf 100. Eine optional im Kia Connect Store buchbare Boost-Funktion soll den Sprint in 5,3 Sekunden ermöglichen. Was die Ladezeiten angeht, kommuniziert man aktuell eine Nachladung von 239 km in 15 Minuten. Wir gehen davon aus, dass die Zeit 10% auf 80% beim großen Akku im Bereich von 24 Minuten liegen wird. Überraschend ist der geringe CW-Wert mit 0,28, wobei Tesla mit dem Model X diesen mit 0,24 deutlich unterbietet. Für den Luftwiderstand zählt natürlich auch die Größe der Stirnfläche mit. Der EV9 ist 5 Meter und 1 cm lang und der Radstand liegt bei 3,10 Meter. Ein Autobahn-Staupilot wird optional autonomes Fahren auf Level 3 ermöglichen. Das heißt, unter definierten Bedingungen darf sich der Fahrer vorübergehend von der Fahraufgabe und dem Verkehrsgeschehen abwenden und muss erst nach Aufforderung wieder übernehmen. Dafür sorgen unter anderem 15 Sensoren, darunter zwei LiDARs, die es ermöglichen, Objekte im vollen 300 Grad Sichtfeld zu scannen, zu erkennen, sodass das System in Millisekunden auf die Straße und andere Benutzer reagieren kann. Angeboten wird auch ein Digital Key zum passiven Öffnen und Starten des Autos nach Kopplung an das eigene Smartphone. spannet auch eine Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen, wobei unklar ist, ob dieser Wert nur auf die Top-Variante beschränkt sein wird. Noch sind aber nicht alle Daten verfügbar, sondern man will zunächst nur die bestmöglichen Eckdaten in den Medien und beim Kunden platzieren. Was noch fehlt, sind zum Beispiel Angaben zu den Reichweiten bei zwei Varianten, Angaben zu so unangenehmen Dingen wie dem Fahrzeuggewicht oder auch schlicht die tatsächlichen Ladezeiten und natürlich Preise. Verkaufsstart soll in der zweiten Jahreshälfte sein. Fisker Ocean startet Konfigurator und die Zahlen haben es in sich. Der Ocean ist bereits der zweite Anlauf von Firmengründer Henrik Fisker. 2008 startete er mit dem Fisker Karma, einem Oberklasse-Sportwagen mit Plug-in-Antrieb. Geld verdient wurde mit den 1800 Autos aber nicht. 2013 geriet man in Insolvenz. 2015 gab es nochmal einen Neustart mit einem chinesischen Investor und einem modifizierten Fisker Karma. 2016 dann die Neugründung von Fisker, wieder durch den Dänen Henrik Fisker. Insofern ist der Name inzwischen durchaus bekannt und jetzt kommt das erste E-Auto, der Fisker Ocean. Die Produktion startete bereits beim Auftragsfertiger Magna bei Graz und jetzt gibt es technische Daten, Preise, Varianten und einen Konfigurator und bald die ersten Autos. Bereits vor Verkaufsstart erfolgte eine Aufnahme auf die Liste der förderfähigen Fahrzeuge und zwar deutlich unterhalb eines Nettobasispreises von 40.000 Euro und somit dem maximalen Fördersatz für alle Varianten. Zieht man den Herstelleranteil am Umweltbonus ab, ergibt sich ein Konfiguratorpreis von 38.882 Euro. Von diesem Betrag gehen dann noch 4.500 Euro staatlicher Zuschuss ab. In der Basis gibt es einen LFP-Akku mit immerhin 75 Kilowattstunden Kapazität. Das reicht für 440 Kilometer Reichweite nach WLTP. Der Frontantrieb leistet 202 Kilowatt. Und natürlich bietet der Konfigurator jede Menge Möglichkeiten, auch die Basisversion aufzuwerten. Die Top-Versionen haben einen Nickel-Mangan-Kobalt-Akku mit satten 100 Kilowattstunden an Bord. Die Variante Ultra geht dank Allradantrieb mit knapp 400 Kilowatt Leistung in 4,2 Sekunden auf 100. Die Reichweite ist mit 610 Kilometern nach WLTP angegeben. Besonders spannend wird es am oberen Ende der Preisliste, konkret in der Extreme-Variante, für knapp 70.000 Euro Listenpreis. Zum Einsatz kommt nämlich der gleiche Akku und ebenfalls ein Allradantrieb mit geringfügig mehr Leistung. Aber die Reichweite klettert um fast 100 Kilometer auf 707 Kilometer. Dazu Henrik Fisker: Wir freuen uns, dass die Reichweite unsere vorläufigen Berechnungen übertrifft. Das klingt ja fast schon nach einem Betriebsunfall im Positiven auf dem Prüfstand. Aktuell sind die Zahlen noch vorläufig. Fisker erwartet eine vollständige Typengenehmigung durch die Behörden für Europa bis zum 28. April. Danach folgen die ersten Auslieferungen. Los geht es dann in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich. Später folgen Großbritannien, Schweiz, Niederlande, Belgien und Indien. Aber auch in China soll das Auto ab 2024 zu haben sein. Die ersten Fisker Center Plus für Europa öffnen am 11. April in Wien und Kopenhagen. Regelmäßige Zuschauer des Kanals wissen natürlich, wie schwer es für Startups ist, mit einem neuen Auto in den Markt zu starten. Viele scheitern schon, bevor die Autos in Serie gehen. Aber selbst mit dem Start eines Modells mit attraktiven Eckdaten ist der Durchbruch noch nicht geschafft. Es erfordert auch ein Vertriebs- und Servicenetz, wie auch immer das aufgebaut ist. Egal ob allein oder mit Partnern, wenn das Auto mal kaputt geht, egal ob defekt oder äußerer Schaden, will der Kunde natürlich schnellstmöglich weiterfahren. Digitaler Mangelmelder. Tja, was könnte das wohl sein? Etwa eine Hersteller-App mit der Funktion, Servicetermine zu vereinbaren und zugleich im Fahrzeug angezeigte Fehlermeldungen mit der Anfrage zu verknüpfen? Nein, es geht um einen neuen Service einer wichtigen Behörde. Fahrzeugmangel melden wird einfacher. KBA bietet mit dem Mangelmelder einen weiteren digitalen Service. In der Meldung heißt es: Wer einen Mangel an seinem Fahrzeug vermutet, kann diesen mit dem neuen digitalen Mangelmelder noch schneller und einfacher an das für die Produktionssicherheit im Straßenfahrzeugbereich zuständige Kraftfahrtbundesamt melden. Mit dem Ziel der Reduktion zeitaufwendiger Rückfragen wurde die Menüführung so gestaltet, dass alle für die Prüfung erforderlichen Angaben direkt abgefragt werden. Die Meldenden können so neben der textlichen Beschreibung des Mangels zugleich entsprechendes Bildmaterial hochladen. Das macht das Zusammenwirken von Nutzenden und Behörden noch effektiver, verkürzt die Bearbeitungsdauer und verbessert die Verkehrssicherheitsarbeit des KBA. Unter dem Button Mangelmelder gibt es zunächst grundsätzliche Hinweise, zum Beispiel, dass man natürlich auch weiterhin auf bedrucktem Papier per Post melden kann. Außerdem der Verweis auf eine erforderliche Gefahrenlage, denn nicht untersucht werden in der Regel Mängel, die im Rahmen der üblichen Wartungs- und Pflegearbeiten sowie bei der Durchführung der regelmäßigen Hauptuntersuchung nach § 29 Straßenverkehrszulassungsordnung bemerkt und abgestellt werden können. Dazu gehören zum Beispiel Korrosionsschäden und Verschleiß. Außerdem untersucht das KBA ausschließlich im öffentlichen Interesse und unterstützt nicht bei der Durchsetzung von Garantie- oder Kulanzansprüchen. Nach Eingabe der Mailadresse bekommt man einen Zugangslink. Abgefragt werden komplette persönliche Daten, Angaben zum Fahrzeug und natürlich die Mangelbeschreibung. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, bis zu 225 MB an Daten hochzuladen, zum Beispiel Wartungsnachweise, Unfallbelege und vorangegangener Schriftwechsel mit dem Hersteller. Und dann entscheidet das KBA, ob und wie man aktiv wird. Insgesamt hat das KBA im Jahr 2022 etwa 900 Produktsicherheitsuntersuchungen durchgeführt. In Folge wurden 522 Rückrufe durchgeführt und 3 Millionen betroffene Fahrzeuge berücksichtigt. Und natürlich gibt es auch eine entsprechende Datenbank zur freien Recherche, in der man nach entsprechenden Rückrufen suchen kann. Nachlese Stromtarife. Vor 2 Wochen hatten wir hier in den Next News über bezahlbare Stromtarife für öffentliches Laden berichtet und ausgewählte Anbieter vorgestellt. Mit dabei war unter anderem der Tarif von Energie Südbayern. Hier nochmal die Highlights. Ladekarte kostenlos, monatlich kündbar, europaweit nutzbar an 120.000 Stationen, keine Blockiergebühren oder Zeitzuschläge, kein Ionity-Aufschlag, auch für Gewerbekunden nutzbar und auch für Kunden aus dem Ausland nutzbar. Und das Ganze bei Festpreisen von 38 bzw. 48 Cent pro Kilowattstunde bei 4,90 Euro monatlicher Grundgebühr. Auch ich hatte damals die Next News geschaut und mir die Ladekarte direkt bestellt. Vielleicht auch der eine oder andere von euch. Die ESB haben nun ihr Angebot überraschenderweise deutlich eingeschränkt. Auf der Seite zur Tarifwahl findet sich der Hinweis, dass ein Vertragsabschluss nur noch für Kunden mit Wohnsitz in Ober- oder Niederbayern möglich ist. Auch die AGB wurden entsprechend geändert. Hier der entsprechende Passus unter Punkt 2 im Vergleich vorher-nachher. Derzeit operiert das Unternehmen also mit 2 parallel gültigen AGB-Versionen, denn für Bestandskunden wie mich gelten natürlich die Bestimmungen bei Vertragsabschluss. Tja, so schnell kann's gehen. Zuschauen lohnt sich, vielleicht hat ja auch der ein oder andere von euch bei diesem Angebot zugeschlagen. Erlkönigschau. Wir starten mit 2 Bildern aus Offenbach, aufgenommen von Helmut. Bei der Zuordnung des Autos musste ich zunächst kurz überlegen, da die Perspektive das folierte Fahrzeug im Vergleich zum Niro EV dahinter sehr groß erscheinen lässt. Aber es ist ein Auto, das der Hersteller bereits gezeigt hat, nämlich der neue Hyundai Kona. Wir bleiben noch kurz bei Hyundai. Immer öfter binden die Hersteller selbst auch ihre Vorserienfahrzeuge in die Kommunikation mit ein, so wie hier zu sehen beim Hyundai IONIQ 5 N, also die Performance-Variante. Auf dem Testgelände in Arjeplog in Schweden nahe des Polarkreises kann bei bis zu minus 30 Grad nicht nur die Kältetauglichkeit von Fahrzeugen geprüft werden, auf vereisten Flächen geht es zudem um ein optimales Gleichgewicht zwischen Fahrspaß, den das Fahrzeug bieten soll, und der Fähigkeit, sicher und vorhersagbar zu reagieren. Die Fans des Fahrzeugs haben sicher auch gesehen, dass offenbar ein Heckscheibenwischer Einzug hält. Grüße gehen heute an meinen Kollegen Hendrik vom Nextmove Standort Berlin. Er sendet Bilder aus Hohenwarsleben von der A2. Zu sehen mal wieder ein Ladegast in Übergröße, aber der Standort ist zumindest an einem Ladeplatz so flexibel, dass dieser Linienbus ohne andere zu behindern stehen und laden konnte. Start und Ziel der Reise verrät das Fahrzeug selbst. Der Hersteller Ebusco sitzt in den Niederlanden und das Design zeigt klar die Berliner Verkehrsbetriebe als Empfänger. Weiter geht's mit Bildern von Niklas, aufgenommen bei Ionity Köschinger Forst. Zu sehen ist ein BMW i5 Touring, also die Kombi-Variante. Geladen wurde bei 20% Ladestand mit einer Leistung von 143 Kilowatt. Die kurioseste Einsendung heute kommt von Eugen. Die Bilder stammen aus dieser Woche, aufgenommen in der Nähe von Nürnberg. Wer transportiert bitte einen Tesla Cybertruck, den es ja noch gar nicht zu kaufen gibt, unverhüllt quer durch Deutschland? Oder war das Auto gar nicht echt, sondern nur eine billige Kopie? Hier nochmal als Standbild. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Auto haltet. Neues von Nextmove. Neue Fahrzeuge kündigen sich an und auch wenn die Autos erst im April kommen, haben wir sie schon in unserer Abo-Preisliste mit aufgenommen. Lasst euch bei Interesse gerne vormerken. Wir erwarten einige BYD Atto 3, hier habe ich mir auch schon einen reservieren lassen. Außerdem kommen noch einige Polestar 2 Neuwagen, alle großer Akku, Allradantrieb und alle mit Anhängerkupplung. 1500 Kilo Zuglast sind bei diesem Modell möglich. Bei kurzfristigem Interesse an bestimmten E-Autos schaut gerne auf unserer Seite vorbei. Die Verfügbarkeiten für die komplette Flotte sind online abrufbar und bei jedem Auto wird auch direkt der passende Preis mit angezeigt. Für Mietzeiträume bis zum 15. Mai sind für mehrere Klassen aktuell noch die Preise um bis zu 35% reduziert. Grüße gehen heute an einen ganz besonderen Fan der Sendung nach München. Tobi von ChargeX findet unsere News offenbar so unterhaltsam, dass er mit seinen Next-Move-Memes nochmal einen draufsetzt. Wir zeigen einige Beispiele von letzter Woche. Zum Beispiel den VW ID.3 First Mover, dessen Trommelbremsen angeblich das kleinste Problem bei diesem Auto seien. Zur Kameraaufrüstung beim Model 3, Medien berichteten über 3 weitere Kameras im Facelift, über Teslas Matrix-LED-Scheinwerfer mit und ohne passende Software oder nicht vorhandene Parksensoren. Auch Fords Kreativität bei der Namensfindung bekommt ein Meme, genauso wie Fords Entscheidung, auf ein eigenes Infotainment zu setzen. Für heute war's das. Der Reaktionsplan für die nächsten beiden Wochen ist noch nicht final. Es sind auf alle Fälle auch ein paar Tage Urlaub geplant, aber auch das ein oder andere Auto habe ich mir sehr genau in den letzten Wochen angeschaut. Lasst euch also einfach mal überraschen, was wir euch Ostern ins Körbchen legen. Am besten auf die Glocke drücken, damit ihr kein Video verpasst. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.